Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen im Kapuzinerkloster im St. Gallischen Mels. Mitten im Dorf steht das Kapuzinerkloster, von den Einwohnern liebevoll Klösterli genannt. Die Brüdergemeinschaft, welche im Geiste des heiligen Franz von Assisi ihr Leben gestalten, sehen sich selber als ein kleines geistliches Zentrum für die Umgebung. Bevor ich die Brüdergemeinschaft begegne, gehe ich in die heilige Messe. Die heilige Messe heute Morgen um 7 war sehr gut besucht und so bin ich nun gestärkt für die Interviews mit den Brüdern. Begrüßt wurde ich vom Guardian Pater Ephrem Bucher. Wir haben zusammen gefrühstückt. Und ich habe mich in diesem Kreise sehr wohl gefühlt, weil die Brüder so offen, unkompliziert und warmherzig waren. Nicht zu vergessen, der Humor. Pater Ephrem Bucher hat zwar heute Pfortendienst, aber trotzdem erzählt er uns etwas über die Kapuziner in Mels. Pater Ephrem, wie sieht die Geschichte der Kapuziner aus und wie ist es dazu gekommen, dass die Kapuziner in Mels sind?
Die Kapuziner, die sind in die Schweiz gekommen auf Antrag und in der Mission von Carlo Borromeo, dem Bischof von Mailand. Das war 1580/81. Und die Kapuziner, die sind ja eine Abspaltung von den Franziskanern. Und die offizielle Anerkennung ist 1529. Und dann, weil sie sich abgespalten hatten, hatten sie quasi eine Strafe abzusitzen. Sie durften nicht aus Italien hinaus. Und Carlo Borromeo, der war es dann, der die Kapuziner und die Jesuiten eingesetzt hat für die Realisierung der tridentinischen Reform. Oder er hatte vorher, war er durch die Schweiz gereist, weil er Verwandte, sogar eine Schwester im Liechtenstein hatte. Und die hat er besucht und hat dann noch ein paar Leute besucht. Und auf dem Weg durch die Schweiz hat er festgestellt, da sieht es nicht gut aus. Die Kirche ist sehr verkommen. Die berühmte Geschichte ist, wie er in Altdorf da eingezogen war hat ihn der Pfarrer empfangen mit einer Gruppe von 6 Kindern, die alle die seinen waren. Und dann hat er gefunden, das ist, glaube ich, nicht das, was das Tridentinum will, und hat dann versucht, obwohl die Schweiz ja nicht zu seiner Diözese gehörte, hat dann versucht, die tridentinische Reform in die Schweiz zu bringen. Und dazu hat er die neuen Orden, die beiden waren ziemlich neu, die Jesuiten und die Kapuziner, hat er dafür eingesetzt. Er hatte auch Beziehung zu den politischen Verantwortlichen in Schwyz, in Uri und auch in Nidwalden. Also der Ritter Melchior Lussi war auch so einer von seinen Favoriten. Und da hat er über diese politischen Leute, hat er die Kapuziner in die Schweiz geholt, und zwar intensiv, also das war innerhalb von 7, 8 Jahren waren 6 Klöster da. Aber alles in der Innerschweiz ausgenommen vielleicht, Appenzell kam auch dazu, ja. Aber sonst waren alle Stans, Luzern, Uri natürlich, also Altdorf, dann Baden und wie gesagt dann Appenzell noch. Kapuziner kamen hier in den Osten der Schweiz, auch über die Innerschweizer. Oder das ganze Land war ja Vogtei. Vogtei, der Ort der Innerschweiz plus Zürich, Bern. Also es waren 3 reformierte Kantone und die 5 katholischen. Und dadurch, vor allem die Innerschweizer, hatten einen Einfluss auf die Entwicklung hier im ganze Land. Und sie haben dann, nachdem sie die Erfahrung gemacht hatten, dass es mit den Kapuzinern ganz ordentlich geht, hatten sie die Idee, die müssen auch ins ganze Land, denn unterdessen war hier einiges passiert, was die Reformation angeht. Eine Zeit lang ist alles reformiert geworden, dann gab es wieder Rückkehr. Mels war eine Zeit lang, nicht lange, aber war eine Zeit lang eine reformierte Pfarrei, und dann ist sie wieder katholisch geworden. Und da hat der Karl Borromäus hatte die Meinung, da müssen die Kapuziner hin, und dann auch die Innerschweizer hatten natürlich die Meinung. Was hier die Kapuziner getan haben, das müssen sie auch im ganzen Land tun. Und die Vögte, die waren ja alle 2 Jahre, haben die gewechselt. Also dann hatten sie 5 katholische und 3 reformierte. Und immer wenn die katholischen dran waren, dann haben sie versucht, die Kapuziner wieder herzuholen. Das hat dann auch gedauert. Das war ein Problem. Oder wie bringen wir die Kapuziner in ein Gebiet, wo die Reformierten auch was zu sagen haben? Das war das eine. Das andere war, wo kommen die hin? Weil die Gemeinden hier, die hatten sich schon ein bisschen gestritten. Zunächst war lange die Idee, die gehen nach Wallenstadt. Und dann kam auch Sargans ins Gespräch, Wangs und Mels. Also die haben sich lange hin und her gestritten. Und es ging natürlich auch darum, wer baut. Man muss ja auch das Geld haben zum Bauen, die Kapuziner hatten nichts. Die konnten nicht selber bauen. Also musste man organisieren, wer bringt was. Und bis dann endlich so weit war, dass man den Vertrag mit den Kapuzinern unterschrieben hatte, dann haben sie die Chargen verteilt. Wer, welche Gemeinde organisiert was. Das hat dann am Schluss immer noch nicht gereicht. Wie sie dann zu den restlichen Geldern kam, weiß ich nicht. Das Anliegen war, es sollen die Kapuziner, die in der Innerschweiz gewirkt haben, die sollen auch im Sarganseland wirken, damit die Reform, die tridentinische Reform durchgeht und damit die Reformation sich nicht weiter ausdehnt.
Wie sieht das aus mit dem Grundauftrag?
Die Kapuziner haben eigentlich von sich aus keine speziellen Aufgaben, sie sind Zeugen. Also sie sind eine Brüderschaft, die Bruder sein, Armut, also die ihr Ordensmandat lebt, ganz egal, in welchem Kontext, ob als Schule, ob als Hausarbeiter, ob als Krankenpfleger, alles, was einigermaßen moralisch vertretbar ist, ist möglich als Tätigkeit. Jetzt hier in Mels sind wir gekommen, zunächst als Missionsgruppe. Also wir sollten vor allem missionieren, eine Analyse von Carlo Borromeo, die feststellt, die Leute wissen nichts. Weder die Gebildeten, religiös sind sie schlecht informiert, noch das Volk. Und dann war der Auftrag primär von Carlo Borromeus, jetzt muss das Volk gebildet werden. Und es gab dann Volksmissionen, es gab die Predigtmissionen, es gab Exerzitien oder Besinnungstage. Alles das war dann so ein bisschen Zentrum des Auftrags, den die Kapuziner bekommen hatten von Karl Borromäus, also und von natürlich von seinen Nachfolgern. Also es ging um Bildung des Volkes. Das war das Erste. Und dann im Verlauf der Zeit hat sich dann das ein bisschen weiterentwickelt. Da gab es dann vor allem auch Arbeit in den Pfarreien, also die Sonntagsaushilfen, dann Christenlehre, vor allem auch Beichtaushilfen, enorm viel. Also Beicht hören war eine der wichtigen Tätigkeiten, Volksmissionen auch. Und dann eine Zeit lang auch also Konvertitenunterricht. Das gab es auch ziemlich stark. Und natürlich so die Betteleien. Also und mit den Betteleien war immer verbunden, man geht von Haus zu Haus, führt Gespräche und vor allem damals in der landwirtschaftlichen Gegend, da gab es die Segnung der Höfe oder der Alpen auch. Das geht bis jetzt. Alpensegnung ist immer noch Thema. Wir werden immer zwar eingeladen, Alpen zu segnen. Das ist so ein bisschen hier die zentrale Tätigkeit. Eine Zeit lang wollte man auch, dass wir Schulen führen, aber das lag nicht drin, wir hatten schon genug andere.
Wie kann man sich die Spiritualität der Kapuziner vorstellen?
Ja, zunächst ist sie franziskanisch. Die Abspaltung geschah, weil einzelne Brüder den Eindruck hatten, so wie im 15., 16. Jahrhundert, so wie die Kapuziner, wie die Franziskaner leben, das ist nicht im Sinn von Franziskus. Und dann haben sie eine radikale Reform gesucht. Sie sind ja dann geflohen zu den Kamaldulensern. Und die Kamaldulenser waren Eremiten, also Eremiten, eine Eremitengemeinschaft. Und bei diesen Eremiten, da konnten sie sich verstecken und haben dann ein bisschen von dieser eremitischen Spiritualität mitgenommen, mindestens eine Zeit lang. Das hat sich dann wieder etwas gelöst im Verlauf der Jahre, sodass wir heute kaum mehr einen Unterschied merken. Das Einzige ist vielleicht gegenüber den Franziskanern, die hatten, das ist unterdessen auch wieder anders, aber die hatten eine stärkere klösterliche, also im Sinn von konventualen Spiritualität sich entwickelt. Also das heißt, sie haben größere Häuser gehabt, sie haben so benediktinischer gelebt. Und das war für eine Gruppe von Leuten im Orden, war das ein Verrat an Franziskus, der die Brüder als Wanderbrüder wollte. Also die sollen nicht fix sein, sollen keine großen Häuser haben, sondern die sollen herumreisen. Und das war dann einer der zentralen Punkte für die Abspaltung. Und die Kapuziner haben dann tatsächlich, mindestens zu Beginn, nur kleine Häuser gebaut und waren beweglich. Man hat sich da kaum an Orte fixiert.
Häusermauern erwähnen Sie, Pater Ephrem. Wie würden Sie jetzt dieses schöne Kloster beschreiben? Was kann man sich darunter vorstellen?
Das Kloster hier ist zunächst also gebaut worden 1653. Da war es abgeschlossen und damals klein. Es war nur das Geviert um den inneren Hof, auf der einen Seite die Kirche, dann auf der anderen Seite das Refektorium mit Küche. Und da gab es einen Stock mit ein paar Zellen, kleinen Zellen rundherum und fertig. Und das war so geblieben, also war vielleicht für 8 bis 12 Leute mehr nicht. Und das war so geblieben bis ins 19. Jahrhundert. Und wie der Orden dann zugenommen hat, in der Schweiz, 19. 20. Jahrhundert sind wir stark gewachsen. Da waren alle Klöster zu klein und wir hatten in der Schweiz das Verbot, Klöster zu bauen. Dann haben wir Kapuziner einfach alle Klöster, praktisch alle Klöster vergrößert, einfach angehängt. Und wir haben hier auch einen angehängten Bau, der fast so groß ist oder vielleicht inhaltlich noch größer als das ursprüngliche Kloster. Unterdessen sind wir wieder geringer an Brüderzahl und jetzt haben wir den Teil, der da angebaut wurde, wieder nicht zurückgebaut, sondern umgebaut. Das sind jetzt Wohnungen für Leute, die in der Nähe von uns wohnen möchten und unterdessen sind die auch vermietet, diese Wohnungen.
Ich glaube, die Klosterkirche erfährt auch ein neues Outfit.
Ja, also, es ist schon mehr als Outfit. Also es ist eine Renovation, aber doch mit einer gewissen tiefen Wirkung, möchte ich mal sagen. Also wir müssen am Haus einiges ändern, weil in den letzten Jahren ist auch Veränderungen vorgenommen worden, die dem Bau nicht gut tun. Nur schon, was die Behandlung der Wände angeht. Wir müssen alle Wände total abkratzen und dann entsprechend natürlich der heutigen Mentalität oder dem heutigen Auftrag auch für Isolation sorgen. Dann ist der Boden kaputt gemacht worden im Verlauf der Zeit, dadurch, dass ein Bruder gemeint hat, er müsste ihn verschönern, indem er ihn angemalt hat. Und dann haben wir Probleme mit der Warmluftheizung, also die macht unsere Kirche schmutzig. Wir brauchen eine neue Heizung, dann heißt das, der Boden kommt raus und es gibt eine Bodenheizung. Dann sind die Beichtstühle nicht mehr angepasst dem, was man heute unter Beichte versteht. Also werden wir die rausnehmen und werden hinten eine Beichtkapelle bauen für diese anonyme Beichte und für Beichtgespräche. Und wir werden auch hinten eine Marienecke einbauen, private Andachten, möchte ich mal sagen, private Andachten von Leuten, auch mit den traditionellen Kerzen, die man anzünden kann und vielleicht auch der Möglichkeit zum Rosenkranzgebet oder so. Und die Bilder, die da in der Kirche hängen, die sind reingekommen und gehören eigentlich nicht wesentlich zur Kirche. Die müssen wir wegnehmen und irgendwas anderes erfinden. Da sind wir immer noch am Studieren, wie das am besten ausschaut. Was sicher bleibt, das ist das Bild Karl Borromäus. Und was sicher auch bleibt, das ist der Kreuzweg. Aber die anderen Bilder, die müssen wir irgendwie ersetzen. Dann ist natürlich die Sakristei renovationsbedürftig und vor allem die Nebensakristei, die ist zu klein, die müssten wir etwas erweitern, weil wir immer auch Leute, also Organisatoren haben, sage ich mal, welche die Kirche benutzen. Also es sind die Missione Cattolica Italiana, dann sind es die Armenier, die regelmäßig hier sind und für sie brauchen wir auch ein bisschen Raum, wo sie ihre Sachen verstauen können. Und dann braucht es außen auch noch eine Aufbesserung. Also alles in allem kostet uns dann doch etwa 1,7 Millionen. Mit dieser Renovation, so ist jetzt geplant, fangen wir an nach Ostern. Und mit dem Bischof habe ich abgemacht, dass Anfangs November die Einweihung sei. Also das geht relativ zügig voran, aber es ist ja auch nicht gut, wenn die Kirche zu lange geschlossen ist.
Pater Ephrem, Sie haben den Nachwuchs erwähnt. Wie sieht das bei euch jetzt hier in Mels aus?
Ja, also, es gibt nur Nachwuchs für die Provinz. Also wir haben nicht Nachwuchs für Mels, sondern es ist so, dass die Zentrale entscheidet, wer geht nach Mels und wer geht nach Olten und so fort. Oder aber die Schweizer Provinz hat Mühe mit Nachwuchs. Wir haben zurzeit jetzt zwei Junioren, also zwei, die das Noviziat hinter sich haben. Und der Nachwuchs, der in der Schweiz ist schwach und das gilt für ganz Europa. Also vom Norden bis Süden, im Osten etwas besser. Im Osten haben sie noch Leute, aber man weiß auch nicht, wie lange das dauern wird. Was am letzten Generalkapitel klar wurde, der Orden wandert vom Norden in den Süden. Oder wir sind jetzt aufs Ganze gesehen kaum weniger Mitglieder als vor 20 Jahren. Aber was passiert ist, die Anzahl der Kapuziner im Süden, also Indien und Osten, Indien, Indonesien, Philippinen, dann auch schon Korea, Vietnam, China, überall da sind jetzt unterdessen auch Kapuziner und das wächst. Also Indien ist in kurzer Zeit wahrscheinlich die stärkste Gegend. Die haben jetzt 1800 sowas Kapuziner. Und Afrika nimmt auch zu, Südamerika so lala, also eher nicht so gewaltig, aber der Norden nimmt ab. Also Europa geht zurück, Nordamerika geht zurück. So, dass wir am Überlegen sind, wie erhält man das Leben der Kapuziner im Norden? Welche Gestalt geben wir ihm? Unterdessen haben wir das, was wir personelle Solidarität nennen. Das heißt, die Brüder aus Provinzen, die blühend sind, die helfen aus in Provinzen, die Mangel haben an Nachwuchs. Wir haben in der Schweiz jetzt 10 indische Brüder. Also 10 Brüder aus Indien, sind bis an einen sind alle aus der Provinz Andhra Pradesh, Telangana, Odisha. Das sind 2 oder 3 indische Staaten, die machen eine Provinz aus mit unterdessen vielleicht 150 Brüdern. So. Und von denen haben wir 10 hier. Die Frage ist, ob man in der Art weitermacht. Ich denke schon. Entweder bleiben wir bei einer Provinz oder aber die Idee ist auch, dass man es internationaler macht, dass aus mehreren Provinzen Leute kommen, weil ja die Schweiz auch ein sehr, sagen wir mal von der Perspektive Einwanderer, von der Perspektive Einwanderer her, sehr multikulturell ist, sodass wir, wenn wir dieser Tendenz entsprechen wollen, eben auch etwas multikultureller werden sollten. Sonst haben die anders gelagerten Kulturen den Eindruck, sie müssten genau wie Schweizer werden, das können sie nämlich nicht. Also man braucht eine etwas tolerantere Haltung auch gegenüber anderen Kulturen und das möchten wir irgendwie demonstrieren auch.
Hospiz ist ein spezielles Projekt.
Das ist das Projekt des Hospizvereins. Der Hospizverein hat, nachdem wir da ein paar Wohnungen gebaut haben, hat eine Wohnung gemietet für Leute, die in der letzten Lebensphase sind, nicht mehr im Spital bleiben können und zu Hause nicht gepflegt werden können. Und diese Wohnung stellen sie solchen Leuten zur Verfügung und betreuen sie auch. Der Hospizverein ist ziemlich groß. So 2-3 Monate können die quasi eine permanente Begleitung bieten. Über Tag, Nacht für Leute, die in einer letzten Lebensphase sind.
Matthäus Keuscht hat ein Buch über das Kapuzinerleben geschrieben. Er war ein Pionier der Fotografie und er war 2-mal in Mels und hat ein Tagebuch geschrieben. Pater Ephrem liest eine Anekdote aus diesem Buch für uns.
An einem Sonntag wollte ich den Kindern eine Freude machen und sagte ihnen, dass wir, wenn sie zu Mittag gegessen haben, gemeinsam einen Spaziergang ins Liechtensteinische hinüber nach einer etwa eine halbe Stunde entfernten Kapelle der Mutter Gottes Maria Hilf in der Nachbargemeinde Balzers machen wollen. Der Antrag wurde von den Kindern mit großem Jubel begrüßt. Um 1 Uhr waren die Kinder schon wieder im Seitenbaum und nun ging es recht fröhlich über den Rhein der einsamen auf dem Feld stehenden Kapelle zu. In der Kapelle beteten wir, auch hielt ich eine kleine Anrede über die Verehrung der Mutter Gottes, dann wurde noch ein wenig gesungen, so gut es etwa gehen mochte, und dann kehrte ich mit der Schar im nahen Kleinmels bei unserem sogenannten Kapuzinervater, der eine Wirtschaft hatte, ein. Jedes Kind bekam ein Glas Wein, ein rechtes Stück Brot und ein wenig Käse. Ich sorgte, so gut ich konnte, dass kein Kind zu viel trank und glaubte auch wirklich, alle Vorkehrungen getroffen zu haben. Aber ich hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht, der aber auch so schuldlos war wie ich selbst. Einige Kinder tranken zu schnell und anderen war ein Glas zu viel und schoben es deshalb dem Nachbarn oder der Nachbarin zu. Die Kinder waren ungemein gut aufgelegt, lachten und scherzten und hatten große Freude. Das alles bewirkte, dass der wenige Wein ihnen in den Kopf stieg. Als ich bezahlt hatte und mit den Kindern wieder auf der Straße mich befand, musste ich leider Gottes die Beobachtung machen, dass einige zu viel getrunken hatten und deshalb nicht mehr recht auf den Beinen waren. Ich hatte im Sinne gehabt, mit ihnen noch die herrliche Schlossruine zu besuchen, aber aus dem gab es nichts mehr. Die Buben prügelten einander, warfen sich über das Straßenbord, einige kleinere Mädchen konnten kaum mehr recht stehen und lachten noch darüber. Ich musste zwei an den Händen führen und die ganze kleine Schar war außer Rand und Band, dass ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Ich hätte mich in die Erde verkriechen mögen vor Scham. Und nun musste ich mit ihnen wieder durch das reformierte Trübbach, durch das wir vor etwa 2,5 Stunden so wohlgeordnet und stolz gezogen waren. Gott sei Dank, dass die halbe Stunde Weges die Kleinen wieder ein bisschen nüchterner gemacht hatte. Aber in Trübbach angekommen, verließ ich die Kinder so geschwind als möglich und ging zu Fuß heim mit dem festen Vorsatz, keinen Spaziergang mehr mit den Kindern zu machen. Ich hatte genug an diesem Vergnügen.
Bruder Martin ist spät berufen und er weiht uns auch in seine sehr schöne Berufungsgeschichte ein. Bruder Martin, wie sind Sie zu den Kapuzinern hier in Mels gekommen?
Ich bin von Salzburg her, dort war ich vorher stationiert, nach Mels versetzt worden. Weil in Salzburg ist das Noviziatskloster und dort hat es von allen deutschsprachigen Kapuzinerprovinzen, dort hat es immer einen Bruder, mindestens einen von jeder Provinz, die da im Team mitarbeiten, und ein solcher war ich. Dann ging jene Zeit zu Ende und dann bin ich nach Mels gekommen.
Und wie sind Sie Bruder geworden?
Ich war ja eben ursprünglich reformiert, bald aber die Weite des christlichen Denkens, Glaubens, Konfessionsformen entdeckt, vor allem auch in Tessé. Gesehen, dass die einzelnen Denkweisen, Konfessionen, das ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass Christus in der Mitte steht und dass wir ihm nachfolgen, auf ihn hören, eine lebendige Beziehung mit ihm finden. Und da habe ich halt von dort weg immer so, wo finde ich das, wo komme ich in Beziehung, was hilft mir da? Und dann habe ich auch zu meditieren begonnen. Bei den Reformierten habe ich da nicht passend gefunden und bin dann in ein Exerzitienhaus, wo die Konfession gar keine Rolle spielte. Also keine Rolle, es war ganz entschieden katholisch, aber wer sich in diese Formen einlassen konnte, der war herzlich willkommen. Es ging auch dort gar nicht um jetzt, ob einer wirklich katholisch sei, sondern um die Christusbeziehung. Ja. Dann bin ich reformierter Pfarrer geworden und das war eine schöne und dichte Zeit. Ich hatte Familie, 3 Kinder, einen Pflegesohn, meine Frau war Ärztin und wir haben halbe, also Teilzeit gearbeitet und das eine war immer für die Familie da dann. Und wie die Kinder größer wurden, da sind wir dann ja auch mehr in unsere Berufe eingestiegen. Ja, und dann ist meine Frau krank geworden, sie hat Krebs gekriegt und ist 2001 gestorben. Und da wurde mir der Wunsch wach, eben diese Christusbeziehung weiter zu vertiefen Und es war ein Wissen da, das finde ich nicht mit einer neuen Partnerschaft, sondern das geht irgendwo Richtung entschiedene Nachfolge. Und da bin ich bei den Kapuzinern fündig geworden, habe mich da beworben. Es gab Gespräche, auch Auseinandersetzung, weil ich war schon relativ alt, eigentlich zu alt, um noch zum Orden zu gehen. Ja, ist es dann möglich geworden. Und da hat der zuständige Bruder gesagt, nach der Verhandlung im Orden, wir geben dir und uns die Chance. Und so bin ich dann 2005 in den Orden eingetreten und habe da die Grundausbildung gemacht, wie es alle machen. Und es hat dann geheißen, du kannst kommen, aber ohne jede Ausnahme. Das heißt, Jahr Kandidatur, 1,5 Jahre Noviziat und 3 Jahre Juniorat. Und dann habe ich die ewigen Gelübde abgelegt, 2011.
Jetzt sind Sie hier in Mels, Bruder Martin. Was ist Ihre Hauptaufgabe? Was ist Ihre Rolle hier im Kloster?
Ich bin einer der Priesterbrüder, die auf Aushilfe gehen, im Kloster die Messe feiern dürfen. Dazu kommen die Hausaufgaben so. Jetzt meistens wasche ich das Frühstück ab. Und einfach so ein bisschen für die Ordnung schauen. Nachschub, sorgen fürs Brot, das ist manchmal eine Herausforderung, weil da sind verschiedene Wünsche und das Brot soll nicht alt sein. Und ja, eben, das kennt man. Ja, und dann für andere Brot einzukaufen, das war ein spannender Weg zu merken, wie... Ja, wie kann ich es machen, dass es den meisten doch dann passt?
Welches Erfolgsrezept haben Sie, Bruder Martin?
Das Erfolgsrezept ist, dass ich auf die Wünsche höre und sie ernst nehme und nicht denke, der könnte jetzt doch dieses Brot auch essen, sondern wirklich schauen, dass ich irgendwie auf die Reihe kriege, dass mal dieses, mal jenes Brot und vor allem, dass es nicht hart wird. Und da haben wir einen Römertopf, einen alten, und Löcher reingebohrt. Und jetzt wird das Brot dort drin aufbewahrt und ist nie mehr hart. Und ist auch nicht fluderig, nicht so tankig, weich.
Der Römertopf mit Löchern,
das Römertopf ist eigentlich... mit Löchern, ja. Genau. Das war, vorher haben wir immer Plastiksäcke gehabt. Und das passt eigentlich nicht.
Neben dem Aufgabengebiet von Bruder Martin, welches er uns zuvor erläutert hat, ist er auch für das Einstellen der wunderschönen Uhr im Refektorium zuständig. Pater Titus hat schon eine lange Geschichte bei den Kapuzinern zu erzählen. Pater Titus, wie sieht der Alltag eines Kapuzinerpaters aus?
Dazu kann ich eigentlich 2 Dinge sagen. Es gibt einen Tagesplan, der grundsätzlich für alle gilt, oder? Dass man sich zur Zeit erhebt am Morgen, oder? Das würde heißen, dass man im Chor ist um 6:15 für Meditation. Und das geht eigentlich 20 Minuten lang für alle. Man kann etwas aus der Heiligen Schrift lesen oder sonst etwas betrachten. Da ist man frei. Das ist nicht, man soll miteinander das machen. Um 20 vor 7 kommt dann eigentlich die Einführung in die Messe mit der Laudes, mit dem Morgengebet. Oder? Und das machen wir bis 5 vor 7. Das ist am Morgen eigentlich eine Einheit Meditation, eine Einheit gemeinsames lautes Gebet und dann noch die Messe. Ein guter Sänger ist eigentlich unser Ephrem, der Gwardia, hat man ja heute gehört, oder? Der kommt noch weit hinauf, ich meine jetzt, mit Singen. Und nachher, während dem Vormittag eigentlich, hat man einfach Arbeit. Und zwar, jeder hat wieder anderes zu tun. Zum Beispiel muss ich jetzt am Montag daran denken, was predige ich am nächsten Sonntag, so, oder? Dann bin ich halt mit der Predigt beschäftigt. Ein anderer macht die Pforte. Es ist Arbeitszeit bis um 10 Uhr. Um 10 Uhr nehmen wir dann einen Kaffee oder Tee, gehen wir dann auch miteinander. Und dann um 12 Uhr gehen wir beten zur Mittagszeit, oder? Auch eine kleine Lesung, die wir selber bestimmen können und so. Und dann wieder nach dem Mittagessen, da geht eigentlich jeder seinen Weg, seine Arbeit. Zum Beispiel Ephrem, heute Morgen ist er Pförtner. Abends 6 Uhr haben wir die Vesper. Und nachher eigentlich Nachtessen. Und dann ist man frei. Wieder Meditation natürlich. Gut, das wäre so grob. Ins Bett gehen kann jeder, wenn er will. Nur muss er eben daran denken, dass am Morgen, 5:45, er bereits wieder antreten muss. Da gibt es also solche, die gehen früh ins Bett, schon um 9 Uhr, fast mit Hühnern, gell?
Wir sind schon wieder am Ende der Reportage über das Kapuzinerkloster in Mels. Wir waren im Gespräch mit Guardian Pater Ephrem Bucher, mit Pater Titus und Bruder Martin. Wenn Sie mehr Informationen möchten, erhalten Sie das unter www.klostermels.ch. Ich wünsche mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie Freude an dieser Reise gehabt haben und vielleicht spüren Sie jetzt in Ihrem Herzen, dass Sie mal dieses Kloster vor Ort kennenlernen möchten. Ich, die Andrea Marti, verabschiede mich von Ihnen allen und ich wünsche Ihnen Gottes Segen mit viel Lebensfreude. Abschließend wird uns der Guardian Pater Ephrem Bucher den Segen spenden. Herzlichen Dank.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Herr segne euch und bewahre euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und gebe euch seinen Frieden. So segne euch der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.